Ja, bevor ich anfange, würde ich gerne noch mal kurz beten. Bitte bleib dazu sitzen. Herr Jesus, danke, dass wir heute Morgen über dein Wort reden können, dass wir über dich reden können und über dich auch nachdenken, über dein Wort. Bitte hilf uns dabei und hilf auch mir, dass ich ja, deine Botschaft richtig weitergebe, dass ich hier nicht im Weg stehe, sondern ja, einfach in deinem Namen reden kann. Amen. Vielleicht kennt ihr ja das Lied vom Zinzendorf, Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Ein sehr schönes Lied, ich singe es immer wieder gern, auch manchmal für mich alleine, auch wenn ich nicht sehr schön singe, aber Gott freut sich mehr über die Herzenshaltung als über die Töne. Ja, und dieses Lied ist einfach ein total zutiefst evangelisches Bekenntnis. Auf was sonst sollten wir unseren Glauben gründen als auf Gottes Wort? Auf keinem anderen Fundament als auf der Heiligen Schrift kann unser Glaube aufgebaut sein. Und unsere protestantischen Vorfahren hier in Europa, die haben immer wieder ihr Leben dafür aufs Spiel gesetzt, um eine Bibel zu besitzen. Gerade hier in der Nähe im Salzburger Land war es für sie verboten. Sie mussten teilweise ihre Heimat verlassen, weil sie nicht davon lassen wollten, selber in der Bibel zu lesen. Auch lange vor Luther gab es schon im Mittelalter Bestrebungen, immer wieder die Bibel in die jeweilige Landessprache zu übersetzen. Also Luther war nicht der Erste, der es versucht hat, sondern er war einfach der Erste, bei dem es wirklich zum Durchbruch kam. Aber haben viele andere vor ihm versucht und die Kirche hat oft irgendwelche Bibeln auch wieder verbrannt. Heutzutage sind die Wycliffe Bibelübersetzer oder New Tribes Mission, die arbeiten daran, dass Volksgruppen, die bisher keine Bibel in ihrer Sprache haben, eine bekommen. Oft eine sehr schwierige und sehr langwierige Aufgabe. In Saudi-Arabien, da darf man überhaupt keine Bibel besitzen. Und in Nordkorea, da kann man sogar hingerichtet werden, wenn man eine Bibel besitzt. Wir sehen also, die Bibel ist ein heiß umkämpftes Buch. Sie gilt aber gleichzeitig auch als das meistverkaufte Buch der Welt. Sozusagen ist die Bibel ein ewiger Bestseller. Also nicht nur ein ständiger, sondern ein ewiger, weil Jesus hat ja gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ja, das Thema heute Morgen heißt Sola Scriptura, allein die Schrift. Und es war eine Säule der Reformation. Und wir wollen heute auf drei Punkte eingehen in der Predigt. Erstens, Sola Scriptura, was meinte Luther damit? Zweitens, Sola Scriptura, die Wahrheit der Bibel. Und drittens, Sola Scriptura, was bedeutet das für uns? Und bevor wir jetzt zu der eigentlichen Predigt kommen, möchte ich noch was machen, was ich sonst noch nie in der Predigt gemacht habe. Ich möchte all diejenigen grüßen, die vielleicht mal diese Predigt später anhören, die zu Hause sitzen, die heute nicht hier sein können im Gottesdienst, die Predigt auf dem Stick geliefert bekommen, ja, unsere Älteren oder Krankengeschwister. Ja, wir haben euch nicht vergessen, wir denken an euch. Schön, dass ihr diese Predigt heute auch anhört. Aber ich möchte auch diejenigen grüßen, die vielleicht die Predigt übers Internet anhören. Auch schön, dass es euch gibt. Und vielleicht habt ihr ja schon öfter mal eine Predigt von unserer Homepage angehört. Und ihr kennt uns irgendwie vom Predigen, aber wir kennen euch gar nicht. Deswegen wäre es schön, wenn ihr euch mal bei uns melden könntet. Auf der Homepage findet ihr die Kontaktadresse. Schreibt uns doch mal einen Brief oder eine E-Mail. Wir würden uns freuen, mal zu hören, wo die Predigt überall ankommt oder unsere Predigten hier. Ja, so. Nach diesem Grußwort an die angeschlossenen Funkhäuser komme ich jetzt mal ans Eingemachte. Sola Scriptura, was meinte Luther damit? Luther sah in der Bibel dem Wort Gottes die allerhöchste Autorität für jeden Christen. Er war davon überzeugt, dass die Bibel nicht nur für die Priester oder für irgendwelche anderen kirchlichen Würdenträger zugänglich sein sollte, sondern für jeden. Und außerdem war Luther auch für das Priestertum aller Gläubigen, also nicht nur dafür, dass nur der Priester die Bibel auslegen darf, sondern jeder gläubige Christ darf die Bibel auslegen und darf das auch weitergeben. Und Luther kämpfte auch gegen den Ablasshandel. Der Ablasshandel, das war eigentlich, oder Luthers Widerstand gegen den Ablasshandel war eigentlich der Auslöser der Reformation. Und wenn wir über Ablasshandel nachdenken, dann müssen wir es ein bisschen verstehen, was da auch zugrunde liegt. Und da ist folgende Theologie liegt da zugrunde. Katholiken unterscheiden zwischen ewiger Sündenschuld auf der einen Seite und auf der anderen Seite die zeitliche Sündenstrafe. Die ewige Sündenschuld, die wurde von Jesus gesühnt, die ist weg, aber die zeitliche Sündenstrafe, die muss man noch abbüßen. Und das kann man entweder hier auf der Erde noch tun, also indem man irgendwelche Bußübungen macht, und das, was man hier auf der Erde eben nicht los wird an der Sündenstrafe, das muss dann im Fegefeuer vollends weggebüßt werden. Also es ist nicht die Lehre der Bibel, sondern die Lehre der katholischen Kirche, nur damit hier keine Missverständnisse entstehen. Und in das Fegefeuer, da wollte und will natürlich niemand, weil das wurde früher auf jeden Fall als sehr furchtbarer Ort mit viel Feuer, daher auch Fegefeuer, dargestellt. Und natürlich will da niemand hin, weil wenn man sich schon vorstellt, verbrannt zu werden, ist auf jeden Fall kein schöner Tod. Aber wenn man ja lebendig verbrannt wird, dann stirbt man zumindest irgendwann. Irgendwann ist es vorbei, wahrscheinlich relativ schnell sogar. Aber das Fegefeuer, das geht ja vielleicht ja, Jahre, Jahrzehnte lang, vielleicht sogar Jahrhunderte, Jahrtausende lang muss man da in diesem Fegefeuer sein, bei vollem Bewusstsein, leidet diese Qualen. Und dann ist natürlich klar, dass da niemand freiwillig hin möchte. Und dass auch die, die hier noch auf der Erde sind, ihren verstorbenen Verwandten es nicht wünschen, dass sie lange im Fegefeuer bleiben müssen. Und ja, um eben diese Zeit im Fegefeuer zu verkürzen, da kann man irgendwelche Leistungen erbringen. Also damit man einen Ablass bekommt, also eine Verkürzung dieser Zeit im Fegefeuer oder vielleicht sogar eine ganze Löschung von dieser Zeit im Fegefeuer. Da könnte man zum Beispiel beten oder Almosen geben, eine Pilgerfahrt machen. Für all das gab's Ablass. Papst Urban II. Hat allen Teilnehmern am Kreuzzug einen Ablass versprochen. Also jeder, der das Schwert in die Hand nimmt und losgeht und kämpft für die Sache Christi, in Anführungszeichen, der bekommt dann auch einen Ablass. Und später kam dann auch noch diese Lehre auf von den Ablassbriefen, dass man eben einen Ablassbrief kaufen konnte für teures Geld und dafür eine Verkürzung der Zeit im Fegefeuer bekommen hat. Und warum kann die katholische Kirche überhaupt einen Ablass gewähren? Also wie kann die katholische Kirche sagen, die Zeit im Fegefeuer ist verkürzt für dich? Da steckt der Gedanke dahinter, dass die katholische Kirche so eine Art Schatzkammer hat, in der die ganzen Werke, die guten Werke der Heiligen und der Apostel reinkommen, auch das sündlose Leben Jesu, weil die hatten mehr, als sie eigentlich brauchen, um direkt in den Himmel zu kommen. Und das, was sie übrig hatten, kommt in die Schatzkammer rein. Und aus dieser Schatzkammer kann die katholische Kirche die guten Werke rausholen und es den anderen Leuten geben, wenn die ihnen Geld geben dafür. Das ist dieser Gedanke hinter diesem ganzen Ablasshandel. Und nochmal, das ist nicht die Lehre der Heiligen Schrift, sondern die römisch-katholische Lehre. Noch heute kann man für Verstorbene Messen lesen lassen in der katholischen Kirche oder einen Messbund sich kaufen und dadurch wird auch die Zeit im Fegefeuer verkürzt. Ja, und so eine Messe lesen zu lassen, kostet natürlich auch wieder Geld. Also ist eigentlich dieses Messe lesen lassen nichts anderes als Ablasshandel einfach in einer anderen Form. Damals, zur Zeit Luthers, da wurde mit diesem Erlös der Ablassbriefe, also was da an Geld dann in die Kasse der katholischen Kirche gespült wurde, wurde zum Beispiel der Petersdom in Rom finanziert. Der Bau vom Petersdom in Rom wurde durch, teilweise zumindest durch diese Ablassbriefe finanziert. Andere Bischöfe haben mit diesem Erlös aus den Ablassbriefen ihre eigenen Schulden beglichen. Ja, da gab es verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Und Luther hat es gesehen, hat gesagt, das ist eigentlich ein himmelschreiendes Unrecht, was da passiert mit diesem Ablasshandel. Das geht so nicht. Und deswegen hat er seine 95 Thesen aufgestellt. Diese berühmten 95 Thesen von Luther, die er an die Schlosskirche in Wittenberg genagelt haben soll. Ein bisschen umstritten, ob er es wirklich getan hat. Aber dass er diese 95 Thesen aufgestellt hat, das ist ganz klar. Und in der 62. These, da heißt es, der wahre Schatz der Kirche ist das hochheilige Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Christi. Also nicht diese Schatzkammer der guten Werke der heiligen Apostel und so weiter, sondern das hochheilige Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Christi. Das ist das, was die Kirche eigentlich verwalten soll und was sie weitergeben soll. Und nachdem Luther diese 95 Thesen veröffentlicht hat, wurde gegen ihn im Juni 1518 ein Ketzerprozess eröffnet. Und er wurde nach Rom zitiert. Der Papst hat gesagt, komm nach Rom, du wirst als Ketzer angeklagt. Und er hatte 60 Tage Zeit zu kommen. Er kam aber nicht, weil er wusste, dass er von diesem Konzil oder von diesem Ketzerprozess wahrscheinlich nicht mehr lebend heimkommt. Weil es gab da schon andere Ketzerprozesse, wo ähnliche Leute wie er auch verbrannt wurden. Der Jan Hus zum Beispiel. Deswegen wurde Luther dann in Augsburg angeklagt. Da kam dann extra ein Kardinal aus Rom, kam, um mit ihm darüber zu reden. Und er hat ihn aufgefordert, seine Thesen zu widerrufen. Diese 95 Thesen, hat der Kardinal gesagt, widerrufe. Und dabei hat sich der Kardinal auf die Worte vom Papst erstens berufen und zweitens auf die Worte von dem Kirchenlehrer Thomas von Aquin. Also er hat gesagt, die beiden haben so und so gesagt und deswegen musst du deine Thesen widerrufen. Und Luther hat gesagt, ich beziehe mich auf die Heilige Schrift. Er hat nichts anderes gelten lassen als nur das Wort Gottes und hat gesagt, dieses Wort Gottes, die Bibel, die Heilige Schrift, steht über den Worten vom Papst und über den Worten von Thomas von Aquin. Und hier sieht man also schon mal ganz deutlich diese eine Säule der Reformation, sola scriptura. Wer mehr über diese spannende Zeit wissen will, also ich habe mich in der Vorbereitung viel damit beschäftigt, dem kann ich gern auch Bücher ausleihen. Wo habe ich sie? Ist einmal hier, Zankäpfel der Kirche, Kirchengeschichte. Es sind 99 Streitigkeiten, die es in der Kirchengeschichte gab bisher. Und das Tolle an dem Buch ist, dass es immer einfach auf einer Doppelseite wird eine so eine Streitigkeit erklärt. Sehr knapp zusammengefasst, aber gut verständlich. Also wen das interessiert, Zankäpfel der Kirche von Arndt Schnepper, kann ich euch gerne ausleihen. Das andere Buch ist Das Christentum von Michael Collins und Matthew Bryce. Also wenn ihr das ausleihen wollt, dürft ihr gerne tun. Ich habe viele von den Informationen, die ich jetzt über diese Zeit habe, aus diesen Büchern. Im April 1521, also ein paar Jahre später, da konnte Luther nochmal seine Ansichten, seine reformatorischen, auf dem Wormser Reichstag vorstellen. Und auch dort hat er nichts davon widerrufen, von dem, was er aus der Schrift erkannt hatte. Jetzt möchte ich euch was zitieren aus diesem Buch von diesem Arndt Schnepper, was Luther eben da gesagt hat, seine sozusagen Abschlussrede auf diesem Wormser Reichstag. Weil denn eure allergnädigste Majestät, also der Kaiser, und fürstliche Gnaden eine einfache Antwort verlangen, will ich sie ohne Spitzfindigkeiten und unverfänglich erteilen, nämlich so. Wenn ich nicht mit Zeugnissen der Schrift oder mit offenbaren Vernunftgründen besiegt werde, so bleibe ich von den Schriftstellen besiegt, die ich angeführt habe. Und mein Gewissen bleibt gefangen in Gottes Wort. Denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, weil es offenkundig ist, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben. Widerrufen kann und will ich nichts, weil es weder sicher noch geraten ist, etwas gegen sein Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen. Also für Luther war die Schrift wirklich die absolut höchste Autorität. Alles andere musste sich für ihn daran messen lassen. Und ich denke, für uns als gläubige Christen ist es heute eigentlich selbstverständlich. Aber für die damalige Kirche war das ein völlig neuer Gedanke. Weil eben in der katholischen Kirche die Heilige Schrift und die Tradition auf gleicher Ebene standen und auch heute noch stehen. Also was in der Tradition gelehrt wurde, gilt genauso viel wie die Bibel. Und dagegen hat sich Luther gewandt. Ich hoffe, wir wissen jetzt ein bisschen mehr darüber, was Sola Scriptura für Luther bedeutete. Ja, für ihn war die Bibel einfach der absolute Maßstab. Und heutzutage wird die Bibel leider immer wieder angegriffen, also sie wird in Frage gestellt. Und deswegen kommen wir zum zweiten Punkt. Sola Scriptura, die Wahrheit der Bibel. Ich weiß nicht, wie viele in Zeitungen oder Zeitschriften lest, aber immer wieder kommen da so Berichte, dass die Bibel nicht wahr sei, dass sie widersprechen würde oder dass die Bibel auch gar nicht in Anspruch hätte, überhaupt in allen Bereichen wahr zu sein. Zum Beispiel wird gesagt, die Bibel, das ist einfach ein Buch, die gibt uns Informationen darüber, wie wir unser Leben führen können oder wie wir glauben können an Gott. Aber jetzt in historischen oder geografischen oder biologischen Fragen, da hat sie nicht dieselbe Autorität. Da kann sie auch wirklich mal irren. So wird teilweise argumentiert. Und natürlich ist uns klar, in der Bibel geht es nicht in erster Linie darum, irgendwelche biologischen Zusammenhänge aufzuzeigen oder geografischen Dinge anzugeben, sondern der Bibel geht es in erster Linie darum, wie wir mit Gott ins Reine kommen, wie wir als sündige Menschen mit Gott versöhnt werden können. Aber die anderen Aussagen, die die Bibel trifft, sind genauso wahr. So, und jetzt kommen wir endlich dazu, bei Sola Scriptura mal die Schrift aufzuschlagen. Und ich bitte euch, schlagt mit mir auf 2. Timotheus 3, die Verse 16 und 17. Weiter Timotheus 3, die Verse 16 und 17. Da steht: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Hier steht, dass die Bibel nützlich zur Belehrung ist. Und zwar nicht nur nützlich zur Belehrung in moralischen Dingen oder in Glaubensfragen, sondern nützlich zur Belehrung in allen Bereichen, in denen sie Aussagen trifft. In meiner Vorbereitung auf die Predigt bin ich im Internet auf eine Seite gestoßen, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Widersprüche und Fehler in der Bibel aufzudecken und dadurch den Leuten zu sagen, also an die Bibel zu glauben, ist eigentlich Blödsinn. Das ist die Intention dieser Seite. Ich zitiere euch mal einen ganz kleinen Abschnitt aus diesem sozusagen Vorwort von dieser Internetseite. Also über uns ist das eigentlich überschrieben bei Ihnen, aber so eine Art Vorwort. Da steht: Das Christentum ist eine durch gewaltsame Missionierung und durch die Vernichtung und Verfolgung von Heiden gewaltsam ausgebreitete Religion. Inhaltlich hat das Christentum bei heidnischen Kulten alle seine jetzigen Inhalte abgekupfert. Jedem Theologen ist dies heute bekannt, nur die Kirchen verheimlichen solche unliebsamen Informationen gerne der Öffentlichkeit. Viele Theologiestudenten werden zu Atheisten, weil sie in ihrem Studium die Bibel vollständig lesen. Das schreiben sie in ihrem Vorwort. Also so ein kleiner Absatz von dem Vorwort, das ganze Vorwort ist vielleicht so lang. Also ja, und da geht es genau in dem gleichen Ton geht's die ganze Zeit weiter. Ich möchte kurz was dazu sagen, zu diesem Abschnitt. Das Christentum ist keine durch gewaltsame Missionierung und durch die Vernichtung und Verfolgung von Heiden gewaltsam ausgebreitete Religion. Das stimmt nicht. Es stimmt zwar, dass sich Christen oder sogenannte Christen dazu hinreißen haben lassen, Gewalt anzuwenden. Zum Beispiel bei den Kreuzzügen als ganz bekanntes Beispiel oder auch die Einnahme von Südamerika, wo auch mit dem Schwert sozusagen missioniert wurde, in Anführungszeichen. Aber weil Menschen unter dem Deckmantel der Kirche ihren Sadismus oder ihre Geldgier ausgelebt haben, heißt noch lange nicht, dass das Christentum das gemacht hat. Vor allem, wenn man sich überlegt, was das Christentum eigentlich ist. Also, ja. Wenn man sich die ersten 3 Jahrhunderte vom Christentum ansieht, dann sieht man, dass da das Christentum gewaltsam verfolgt wurde. Dass es gewaltsam darin gehindert wurde, sich auszubreiten. Die junge Gemeinde wurde massiv verfolgt. Der die junge Gemeinde gegründet hat, unser Herr Jesus Christus, wurde an Kreuz geschlagen. Der hat nicht das Schwert in die Hand genommen und hat gesagt, oder ist durch Israel gezogen, hat gesagt, bekehrt euch, oder es fällt Schwefel vom Himmel. Das war nicht seine Art. Gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Das war seine Art. Und später der Paulus, sicherlich der größte Missionar überhaupt, der ist auch mit dem Schwert in der Hand durch den Mittelmeerraum gezogen, hat gesagt, bekehrt euch oder ich hau euch den Kopf runter. Hätte er gar nicht machen können. Weil wenn er es irgendwo angefangen hätte, dann wäre er ganz schnell ein Kopf kürzer gewesen. Also diese Aussage von der Internetseite ist einfach völlig, völlig falsch. Dann wird behauptet, dass das Christentum hätte alle seine jetzigen Inhalte bei heidnischen Kulten abgekupfert. Und das ist ja wirklich also haarsträubender Blödsinn, muss man sagen. Weil was ist denn der Inhalt vom Christentum? Auf was können wir es denn reduzieren? Ich würde sagen, das ist ein Bibelvers, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist der eigentliche Inhalt des Christentums. Und das haben wir sicherlich nicht bei irgendeinem heidnischen Kult abgekupfert. Es stimmt, dass wahrscheinlich die Zeit, wo wir heutzutage unser Weihnachtsfest feiern, dass da früher ein heidnisches Fest gefeiert wurde. Und als dann die ersten Missionare nach Germanien oder überhaupt in diese Gebiete kamen, da haben sie dieses Fest gelassen zu diesem Zeitpunkt. Aber sie haben den Inhalt völlig geändert. Da, wo es früher vielleicht darum ging, irgendeinen Sonnengott anzubeten, da ging es jetzt auf einmal darum, sich daran zu erinnern, dass Jesus oder dass Gott in Jesus Mensch wurde, um uns zu erlösen. Also auch diese Aussage, alles abgekupfert, einfach falsch. Absolut falsch. Vor allem die Inhalte sind absolut nicht abgekupfert. Und dann stimmt es auch, was Sie hier sagen, dass viele Theologiestudenten während ihres Studiums zu Atheisten werden, dass die nicht mehr glauben können. Aber das liegt nicht daran, weil die jetzt auf einmal die ganze Bibel lesen, davor immer nur, was weiß ich, Matthäus-Evangelium gelesen hätten, sondern es liegt daran, dass die von ihren atheistischen Professoren mit Bibelkritik überhäuft werden. Und dass ihnen das Wort Gottes als Märchenbuch dargestellt wird. Nicht daran, dass sie es auf einmal ganz lesen. Also ihr seht schon, in diesem kleinen Abschnitt von diesem Vorwort der Internetseite, da steckt so viel Lüge drin und ähnlich ist diese ganze Seite eigentlich gelagert. Es ist einfach Hetze gegen den christlichen Glauben, auch wenn sie sagen, sie haben sich zum Auftrag gemacht, gut darüber zu informieren, damit sich Leute eine gute Meinung bilden können oder eine ausgewogene Meinung. Aber die ganze Seite ist eigentlich nur Hetze gegen die Bibel und Hetze gegen das Christentum. Und das teilweise echt mit total plumpen und undifferenzierten Aussagen. Trotzdem möchte ich mit euch kurz 2 Beispiele anschauen, die sie anführen, wo sie behaupten, das seien Fehler in der Bibel. Und das mache ich deswegen, weil wir haben das Thema Sola Scriptura und da ist einfach wichtig zu wissen, kann ich mich auf die Bibel überhaupt verlassen? Ist die Bibel überhaupt zuverlässig? Schlag mal mit mir auf, Esra 1, die Verse 9 bis 11. In den alten Bundesschriften merke an der ersten Stelle Mose, Josua und Richter, Rut und 2 von Samuel. Dann die König, Chronik, Esra. Da haben wir sie. Also, das Buch Esra, Kapitel 1, die Verse 9 bis 11. Da geht es um eine Aufzählung von verschiedenen Geräten. Und dies ist ihre Zahl: 30 goldene Becken, 1000 silberne Becken, 29 Messer sowie 30 goldene Becher und 410 silberne Becher von der zweiten Art und 1000 andere Geräte. Die Zahl aller Geräte der goldenen und silbernen betrug 5400. Diese alle brachte Sesbatza hinauf, als die Weggeführten aus Babel nach Jerusalem hinaufgeführt wurden. Also, diese Stelle führen Sie an auf Ihrer Internetseite und sagen jetzt, wir haben es hier mit einer Aufzählung von silbernen, goldenen Gegenständen zu tun, und in Vers 11, da wird die Gesamtzahl genannt. Und jetzt fällt euch sicherlich auch auf, wenn man diese Anzahl zusammenrechnet, die in Versen 9 und 11 genannt wird, dann kommt man nicht auf 5400, wie es im Vers 11 heißt, sondern auf 2499. Und 2499 ist natürlich wirklich deutlich weniger als 5400. Und jetzt sagen diese Internetseitenbetreiber, das ist ein Rechenfehler in der Bibel und den könnt ihr sogar an Grundschüler entdecken. Und das heißt dann also eigentlich, der Schluss ist dann daraus, wenn die Bibel nicht mal den einfachsten Rechnungen zuverlässig ist, wie will sie denn zuverlässig sein in Aussagen, die unser Leben oder unser ewiges Leben betreffen? Und auf den ersten Blick ist es natürlich ein gutes Argument, da sagen wir, ja, also stimmt, wenn es nicht mal rechnen kann, wie soll es uns dann sagen, wie wir in den Himmel kommen? Aber auf den zweiten Blick muss man sagen, wären das in der Bibel alles nur Geschichten, die jemand erfunden hätte, um irgendjemand zu täuschen oder um den Leuten was vorzumachen, dann wäre einem guten Fälscher so ein blöder Fehler sicherlich nicht passiert. Und überhaupt muss eigentlich jedem klar denkenden Menschen auffallen, dass hier was nicht stimmt. Und demjenigen, der dieses Buch Esra geschrieben hat, die Gelehrten wissen nicht genau, wer es war, letztlich war es natürlich Gott, der es inspiriert hat, aber wer es jetzt tatsächlich den Füller geführt hat oder die Feder, weiß man nicht. Aber dem, der es aufgeschrieben hat, wäre es ja sicherlich aufgefallen, dass diese Rechnung nicht aufgeht, dass es nicht 5400 gibt, sondern 2499. Und eine ganz einfache Erklärung für diesen Unterschied ist, dass am Anfang einfach die größeren Geräte genannt werden und im Vers 11 dann die Gesamtzahl aller aufgezählten plus der nicht einzeln genannten Geräte. Aber es gibt noch eine bessere Erklärung. Man muss einfach ein bisschen weiter vorne anfangen zu lesen. Und zwar lesen mal diesen Bibelabschnitt aus Esra 1 ab Vers 6. Und alle ihre Nachbarn stärkten ihnen die Hände mit silbernen und goldenen Geräten, mit Gütern und Vieh und Kleinodien, außerdem, was sie alles freiwillig gaben. Und dann kommen die Verse 7 und 8 da noch dazu, wo es dann noch heißt, was aus dem Tempel dazu kam. Ich lese einfach alles. Und der König Kyros gab die Geräte des Hauses des Herrn heraus, die Nebukadnezar aus Jerusalem weggenommen und in das Haus seines Gottes gebracht hatte. Und Kyros, der König von Persien, gab sie heraus durch Mitredat, den Schatzmeister, und übergab sie abgezählt Sesbatza, dem Fürsten von Juda. Und dies ist ihre Zahl: 30 goldene Becken, 1000 silberne Becken, 29 Messer sowie 30 goldene Becher und 410 silberne Becher von der zweiten Art und 1000 andere Geräte. Die Zahl aller Geräte, der goldenen und silbernen, betrug 5400 und so weiter. Also es ist natürlich logisch, dass dieser Schatzmeister, das war ein Buchhalter, der hat es sehr genau aufgeführt, was er abgegeben hat. Aber was die Nachbarn davor in Vers 6 ihnen geschenkt haben, den Israeliten, das war nicht so genau abgezählt. Aber die Gesamtzahl wurde trotzdem dann zusammengefasst und das waren die 5400. Also alles, was aus dem Tempel kam und was die Nachbarn ihnen gegeben haben, das waren 5400 Geräte. Von daher geht diese Rechnung dann doch auf. Also wir sehen, dieser scheinbare Fehler, den sie hier anführen und sagen, die Bibel ist ja völlig unglaubwürdig, der löst sich dann auf, wenn man ein bisschen nachdenkt oder wenn man ein bisschen mehr liest als nur die Verse, die scheinbar direkt betroffen sind. Und was wir daraus lernen ist, wenn wir die Bibel lesen, ist es auch ganz wichtig für uns, die Bibel im Zusammenhang zu lesen. Nicht irgendwas rausreißen und sagen, ha, hier ist doch was falsch, sondern alles mal im Zusammenhang lesen. Dann noch ein zweites Beispiel aus dem dritten Mosebuch, 3. Mose 11, die Verse 13 bis 18. Und ich lese diesen Abschnitt lese ich jetzt nach der Luther-Übersetzung von 1984. Da steht Folgendes. Und diese sollt ihr verabscheuen unter den Vögeln, dass ihr sie nicht esst, denn ein Gräuel sind sie. Den Adler, den Habicht, den Fischaar, den Geier, die Weihe mit ihrer Art und alle Raben mit ihrer Art. Den Strauß, die Nachteule, den Kuckuck, den Sperber mit seiner Art, das Käuzchen, den Schwan, den Uhu, die Fledermaus. Ja. Und da sagen jetzt auch diese Seitenbetreiber, sie haben auch genau diesen Abschnitt zitiert aus der Luther-Übersetzung. Hier bezeichnet die Bibel fälschlicherweise die Fledermaus als Vogel. Tatsächlich ist die Fledermaus aber ein Säugetier. Und das stimmt, zoologisch gesehen ist die Fledermaus ein Säugetier, da wird Ihnen jeder Zoologe recht geben. Aber was diese Leute hier machen, ist, dass sie eine Definition, die wir heute haben, auf den Text anwenden, der vor 3500 Jahren geschrieben wurde. Wenn man heute einen Vogel definieren soll, sagen die Zoologen unter anderem, ein Vogel hat folgende Merkmale: Flügel, logisch, Federn und einen Schnabel. Dann kann man davon ausgehen, wenn wir dieses Tier sehen, dann wird es wohl ein Vogel sein, wenn es Flügel, Federn und Schnabel hat. Aber was wissen wir denn, wie die damals Vögel definiert haben? Vielleicht haben sie damals gesagt, ein Vogel hat zwei Flügel und zwei Beine. Und wenn sie so Vogel definieren, dann wäre die Fledermaus auf jeden Fall ein Vogel. Also um die Bibel zu verstehen, müssen wir auch das geschichtliche Umfeld betrachten, in dem dieser Text geschrieben wurde. Gott hätte ohne weiteres sagen können, und diese sollst du verabscheuen unter den Vögeln und fliegenden Säugetieren und so weiter. Aber das hat er eben nicht getan, weil für die Israeliten völlig klar war, was er meinte. Und ja, dieser Gesetzestext ist in allererster Linie mal für die Israeliten gegeben. Ich sehe jetzt, dass manche in ihre Bibel schauen und sich wundern, vor allem die mit Elberfelder oder Schlachter, diese Tiernamen, man weiß heute nicht mehr genau, wie man sie übersetzen muss. Also die Fledermaus kommt in diesen Texten auf jeden Fall immer vor, aber an verschiedenen Stellen. Also wenn ihr weiterlest, irgendwo findet ihr auch die Fledermaus bei euch in eurer Bibelübersetzung. Das war nämlich auch der Grund, warum ich diesen Bibeltext aus der Luther 84 gelesen habe. Weil in der Schlachter 2000 zum Beispiel, da steht auch gar nichts von Vögeln. Also diese sollst du verabscheuen unter den Vögeln, sondern da steht etwas von fliegenden Tieren. Nicht von Vögeln, sondern von fliegenden Tieren. Und wenn man sich den griechischen Grundtext nochmal anschaut, ich meine, ich kann jetzt kein Griechisch, aber da gibt es so Wörterbücher, die können das ganz gut. Dann ist damit Geflügel gemeint. Also im Grundtext steht das Wort Geflügel und mit Geflügel ist nicht Federvieh gemeint, sondern einfach jedes Tier, das irgendwie fliegen kann. Und zu den Tieren, die irgendwie fliegen können, da zählt die Fledermaus auf jeden Fall dazu. Also wenn sich diese Herren Bibelhetzer die Mühe gemacht hätten, mal eine andere Übersetzung zu lesen oder das Wort mal in einem altgriechisch-deutschen Wörterbuch nachzuschlagen, dann wäre ihnen aufgefallen, dass die Bibel hier keine Falschaussage macht. Und dann gibt es noch haufenweise andere Aussagen auf der Website, aber damit wollen wir uns jetzt auch nicht länger beschäftigen. Ich wünsche mir einfach, dass ihr Wenn ihr solche Aussagen hört wie die Bibel widerspricht sich doch ständig oder die Bibel ist voll mit Fehlern, dass ihr euch nicht gleich aus der Ruhe bringen lasst, sondern ja, dass ihr an dem auch festhaltet, was wir vorher gelesen haben aus 2. Timotheus 3, Vers 16, dass die Bibel wahr ist und dass die Bibel nützlich ist zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Ja, vieles von dem, was da drinsteht, lässt sich leicht erklären, manches vielleicht etwas schwieriger. Und letztlich werden wir irgendwann alles verstehen, wenn wir in der Herrlichkeit sind. Gut, wir kommen zum dritten und letzten Punkt. Sola Scriptura, was bedeutet das für uns? Ich denke, was wir aus 2. Timotheus 3, Vers 16 wissen über die Bibel, das sollte uns eigentlich schon reichen, um sie zu unserem Lieblingsbuch zu machen. Und zwar nicht nur auf unserer Facebook-Seite, so als christliches Alibi, sondern auch im echten Leben. Wie sieht es in deinem Leben aus? Ist die Bibel dein Lieblingsbuch? Oder liest du nur in ihr, weil man es als Christ halt so macht, weil es halt dazugehört? Es gibt ja so viele gute christliche Bücher, aber auch das beste christliche Buch sollte uns nicht davon abhalten, Gottes Wort zu lesen. Da versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Bücher, ich habe auch nichts, schon gar nicht gegen christliche Bücher habe ich was, aber unser Hauptbuch sollte die Bibel bleiben. Weil wer in der Bibel nicht fest gegründet ist, der hat keine Chance, irgendwelche Irrlehren in christlichen Büchern zu erkennen. Wer Gottes Wort nicht kennt, der lässt sich von jedem Wind der Lehre hin und her treiben. Und ich bin mir sicher, dass die Gemeinde Jesu, auch hier in Traunreuth, sich viel Ärger um Lehrfragen ersparen könnte, wenn jeder Christ bereit wäre, sich demütig unter das Wort Gottes zu stellen, statt immer wieder die Bücher zu lesen, die meine eigene Meinung unterstützen. Ich denke, es wäre für die ganze Gemeinde Jesu ein Riesengewinn, wenn wir mehr in der Bibel lesen würden. Wahrscheinlich ist es unrealistisch zu sagen, für jede Seite, die ihr in der Bibel, die ihr in einem anderen Buch lest, lest zwei Seiten in der Bibel, wird nicht funktionieren. Wahrscheinlich nicht mal eine Seite wäre realistisch, weil wir viel auch im Beruf irgendwas lesen müssen. Aber vielleicht können wir damit anfangen, dass wir uns vornehmen, einmal im Jahr die Bibel durchzulesen. Das sind ungefähr 5 Kapitel am Tag, zwischen 3 und 5 Kapitel am Tag. Denken Sie sich zu schaffen. Und wenn wir es nicht lesen können, dann können wir es als Hörbibel hören. Wenn wir zur Arbeit fahren, auf dem CD-Player. Es gibt ganz tolle Hörbibeln. Ja, am Wort Gottes muss ich jedes Buch, muss ich jeder Film, jedes Lied messen lassen. Und dem Wort Gottes müssen wir uns selber auch unterstellen. Und zwar mit unserem Verstand, mit unserem Willen und auch mit unserem Gefühl. Das heißt nicht, dass wir Verstand, Willen oder gefühllos sein sollen. Aber das heißt, dass wir Gottes Wort mehr trauen als uns selber. Sola Scriptura gilt ganz persönlich auch für dein Leben. Für meins natürlich auch. Und als ich mich bekehrt habe, da fiel es mir unglaublich schwer, die Schöpfungsgeschichte zu akzeptieren. Die hat mir wirklich, das hat mich, ja, ist mir furchtbar schwer gefallen, das zu glauben, was da steht auf den ersten Seiten der Bibel. Weil mir eben jahrelang die Evolutionstheorie als völlig wasserdicht verkauft wurde. Und ich wollte damals Gottes Wort glauben, aber ich konnte es irgendwie nicht. Bis ich mal irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, und jetzt glaube ich es einfach. Und wenn mein Verstand noch nicht ganz hinterherkommt, ich glaube es trotzdem. Ich möchte das glauben. Und ein Gedanke, der mir dabei geholfen hat, war zu sagen, wenn ich Gott schon auf den ersten Seiten seines Wortes zum Lügner mache, wo höre ich dann auf damit? Wenn ich hier schon sage, das kann man nicht so sehen, wo höre ich dann auf? Dann ist ja alles auf einmal relativ. Dann haben wir so eine Art Bibelbastelbogen, wo wir so vorperforierte Seiten haben zum leichten Heraustrennen unbequemer Passagen. Und das wollen wir nicht, sondern wir wollen die ganze Bibel. Und das wollte ich auch. Mittlerweile habe ich zu diesem Thema Evolution, Schöpfung manches gelesen, habe einige Vorträge angehört. Wir haben da ja in Tittmoning den Markus Blietz, der da sehr gute Vorträge auch dazu hält. Und da wurde mir auch klar, auch verstandesmäßig, die Evolutionstheorie ist ja gar nicht so schlüssig und so logisch, wie sie uns gerne verkauft wird von vielen Leuten. Und da konnte mein Verstand dann auch irgendwann hinterherkommen. Am Anfang musste ich mich einfach mal drunter stellen und sagen, ich glaube diesem Wort Gottes mehr als meinem eigenen Verstand. Ja, soll einfach eine Ermutigung sein, euch auch unter das Wort Gottes zu stellen, auch wenn ihr es mal gefühlsmäßig, willensmäßig oder auch verstandesmäßig noch nicht ganz packt. Irgendwann wird es ja auch noch erklärt werden, denke ich. Gut, wir haben heute gesehen, Luther erkannte, dass der Ablasshandel falsch war, weil er ihn an der Heiligen Schrift geprüft hat. Dann haben wir gesehen, für viele der scheinbaren Widersprüche und Fehler in der Bibel gibt es eine gute Antwort. Und das heißt für uns einfach, dass wir der Bibel vertrauen. Stell dich unter sie und lass die Bibel dein Lieblingsbuch sein. Amen.